Vor 8 Jahren war er auf seiner Gesellenwanderung nach Würzburg gekommen. 11 Jahre zuvor, anno 1700, hatte den damals 13-Jährigen sein Tauf- und Namenspate, der Glockengießer Balthasar Platzer, in die Lehre genommen, der in Eger eine renommierte Gießhütte betrieb. Für die nächsten 11 Jahre lernte Neumann hier das Handwerk eines Glocken- und Metallgießers. Das war eine lange Lehrzeit, aber sie war nötig, denn die Arbeit an einer einzigen Glocke konnte je nach Größe bis zu 1 Jahr dauern. Ein Werk umsichtiger Köpfe und vieler Hände. Der Guss einer Glocke, mein Junge, sagte Platzer einmal, ziemlich am Beginn von Neumanns Lehrzeit, ist nichts anderes als die Erschaffung eines tönenden Hohlraumes, eines klingenden Gewölbes. Du kennst vielleicht die Geschichte der klingenden Himmelssphären? Nein, Meister. Die Alten glaubten, erklärte Platzer mit geheimnisvoller Stimme, dass das Himmelsgewölbe aus vielen ineinanderliegenden Schalen besteht, die sie Sphären nannten. Er formte seine Hände entsprechend und begann sie langsam zu drehen. Diese Sphären bewegen sich ineinander. Und dabei machen sie Töne. Weißt du, was ich meine? Nein. Platzer nahm die Hände herunter. Sphärenmusik, flüsterte er. Hm? Hast du so etwas schon mal gehört, mein Junge? Neumann schüttelte den Kopf. Platzer lachte leise. Ja, es sind doch wirklich sehr feine Töne, die man leicht überhören kann. Aber keine Angst, Balthasar. Eines Tages wirst du sie hören. Und danach werden sie dir nie mehr entgehen. Ja, Meister. Und siehst du, Balthasar, genau so etwas ist eine Glocke. Eine Glocke ist wie eine himmlische Sphäre. Neumann nickte. Wirst du dir das merken, mein Junge? Fragte Platzer lächelnd. Neumann nickte noch mehr. Beim Guss der Glocke, wie Platzer ihn betrieb, wurde zunächst in einem langwierigen, komplizierten Verfahren ein Tonmodell der zukünftigen Glocke gefertigt, die sogenannte falsche Glocke. Dieses Modell musste natürlich alle Bedingungen der fertigen Glocke erfüllen, es musste präzis die richtige Größe, Wandstärke und Wölbung haben, damit die fertige Glocke mit dem gewünschten Ton in der gewünschten Klangfarbe erklingen konnte. Schlechter Anfang, schlechter Endklang, pflegte Platzer zu sagen. Auch den Eigenschaften des Metalls musste Rechnung getragen werden. Je nach Mischungsverhältnis ergaben sich unterschiedliche Spannungen im Körper der Glocke, wovon ihre Stabilität abhing. Denn eine Glocke konnte bei fehlerhafter Ausführung der falschen Glocke beim ersten Anschlag reißen. All das musste gleichsam taub bewerkstelligt werden. Denn natürlich konnte die falsche Glocke nicht probehalber einmal angeschlagen werden. Das erforderte extrem scharfes Denken und Berechnen, zugleich spielerische Kreativität und eine durch lange Erfahrung geschulte Intuition. Die falsche Glocke wurde danach außen und innen mit einem Tonmantel umgeben und das Ganze wurde gebrannt. Dann wurde der Mantel in 2 Hälften entfernt und die falsche Glocke von dem Tonkegel, der die Form für das Innere der Glocke bilden sollte, abgeschlagen und dabei natürlich zerstört. Der Mantel wurde mit Zulauf- und Abluftkanälen versehen und danach wieder über dem Kegel zusammengesetzt. Damit war endlich die Form für die Glocke fertig. Doch die Glocke war noch nicht gegossen. Und hier war wieder größte Sorgfalt nötig, denn dieser Vorgang musste auf Anhieb gelingen. Das Metall musste die richtige Temperatur haben und in der richtigen Mischung vorliegen. Es musste vollkommen frei von Schlacken sein und mit der richtigen Geschwindigkeit gegossen werden. Nach dem Auskühlen kam dann endlich das fertige Werkstück aus der Gussform, die ebenfalls zerschlagen wurde. Erst jetzt, ganz am Ende, stellte sich heraus, ob die Glocke gelungen war und sich die lange Arbeit gelohnt hatte. Das Entscheidende beim Glockenguss geschah also im Kopf des Gießers. Er musste die Glocke zunächst mit Hilfe seiner Gedanken erschaffen. All das faszinierte Neumann außerordentlich. Die Sorgfalt im Denken und Ausführen, die Länge der aufgewendeten Zeit, das Heraussteigen der fertigen Glocke aus dem irdenen Mantel, die Unsicherheit, die Freude beim ersten Glockenklang. Platzer merkte sehr schnell, dass er mit diesem Gesellen, den er zunächst vor allem aus familiärer Verpflichtung aufgenommen hatte, einen aufgeweckten, tüchtigen und umsichtigen Arbeiter gewonnen hatte. Vor allem aber einen jungen Menschen mit großer Wissbegier und einem besonderen Verständnis für das, was er tat. Dann kam Neumann nach Würzburg und fand hier in der berühmten Gießhütte von Ignaz Kopp auf dem Schottenanger im Mainviertel eine Anstellung. Auch Kopp merkte schnell, mit wem er es zu tun hatte. Und er bedauerte es sehr, dass dieser Neumann nur auf der Durchreise war, denn als Geselle würde er natürlich gemäß den Regeln seiner Zunft nach einer gewissen Zeit wieder weiterziehen, um noch mehr zu lernen. Kopskis Hütte stellte in dieser Zeit, zu Neumanns Verdruss, leider kaum Glocken, sondern vor allen Dingen Geschütze für die Wallbefestigung rings um Würzburg her, die gerade verstärkt wurde. Aus diesem Grund war oft der Ingenieurhauptmann Andreas Müller bei Kopp zu Besuch, der die Oberaufsicht über die Befestigungsanlagen innehatte und mit Kopp Fragen der Bewaffnung beriet. Müller war ein höflicher, aufrechter Mensch, der ziemlich wenig von einem Soldaten an sich hatte. Diesem Andreas Müller fiel bald der tüchtige Geselle mit dem böhmisch-deutschen Akzent auf. Er fand, dieser Neumann hatte etwas für sein Alter überraschend Fertiges und Reifes. Schwer zu sagen, was das war. Er wirkte zufrieden und selbstsicher, zugleich aber angenehm, zurückhaltend und völlig uneitel. Seine Arbeit war immer außerordentlich sorgfältig, vor allem aber präzis durchdacht. Man hatte den Eindruck, er wusste jederzeit ganz genau, was er tat. Und deshalb arbeitete er absolut zuverlässig und vollkommen selbstständig. Die gute Ausbildung, die er genossen haben musste, war ihm anzumerken. Aber das erklärte nicht den ganzen Neumann, das merkte Müller. Und es machte ihn neugierig. »Du arbeitest sehr genau, Neumann«, sagte er freundlich lächelnd. Er stand neben Neumann und beobachtete ihn, wie er gerade an einer Gussform für einen Mörser zeichnete. Neumann verneigte sich. »Sehr freundlicher Hauptmann.« »Präzision scheint dir leicht zu fallen, Neumann. Ist das so?« Neumann sah überrascht auf. »Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, Herr Hauptmann.« Müller nickte. »Dachte ich mir.« Er holte ein Lorgnon hervor, hielt es vor seine Augen und besah sich Neumanns Skizze. »Weißt du, Neumann, dass die Präzision, die du offenbar so mühelos aufbringst, etwa auch im Ingenieurswesen von großer Bedeutung ist?« »Das denke ich mir, Herr Hauptmann.« »Oder in der Architektur?« Müller steckte das Lorgnon wieder weg. »Interessierst du dich denn für so etwas, Neumann?« »Ja, durchaus, Herr Hauptmann.« Neumann dachte kurz nach, sah auf seine Skizze und sagte dann, »Es gefällt mir, mit meinem Kopf Formen zu entwerfen und sie mit meinen Händen zu bauen.« Er lächelte. Müller hob die Augenbrauen. »Aha. Wie kommt das denn?« »Das, Herr Hauptmann, habe ich beim Glockenguss gelernt.« Müller nickte. »Wenn du dich auch für das Entwerfen und Bauen von anderen Formen interessierst«, sagte er leichthin, »dann kann ich dir Bücher zu Feldmesserei, Konstruktion, Statik und so weiter mitbringen.« Neumanns Gesicht leuchtete überrascht auf. »Vielen Dank, Herr Hauptmann. Das wäre überaus freundlich von euch. Ich kann dich sogar darin unterweisen, Neumann, wenn du magst.« »Allerdings«, rief Neumann fast, »das mag ich, Herr Hauptmann.« In der Folge brachte Müller jede Menge Bücher mit und nahm erfreut zur Kenntnis, wie Neumann sie verschlang und kluge Fragen zu Details der Konstrukteursarbeit stellte. Müller beantwortete sie mit großem Vergnügen. Er lud Neumann zu sich nach Hause ein und bei dem einen oder anderen Gläschen Wein saßen die beiden lange über Konstruktionszeichnungen und Stadtplänen. »Um eine Befestigung zu schaffen, die den Feind abhält«, sagte Müller, »braucht man auch militärische Kenntnisse. Man muss wissen, wie man Bauwerke stabil konstruiert. Das ist das eine. Aber man muss auch wissen, welche Waffen dem Feind zur Verfügung stehen, welche Strategien zur Überwindung der Bollwerke er anwenden kann und wie man die Festung dagegen wirkungsvoll verteidigt. Man muss also auch taktisches Wissen besitzen.« Neumann verstand. »Man muss sich in den Feind hineindenken«, sagte er. Und dieser Gedanke schien ihm Spaß zu machen. Es war am Ende eines langen Abends in Müllers Haus. Da verspürte Neumann den starken Wunsch, noch eine nächtliche Wanderung hinaus vor die Stadt zu machen. Fast seine gesamte Zeit hatte er in den letzten Wochen und Monaten in irgendwelchen Innenräumen verbracht, in der Werkstatt, in seiner Studierstube, bei dem Ingenieurhauptmann, immer bei der Arbeit, immer am Lernen. Heute Abend musste er raus. Er schlug den Weg hinauf nach Rottendorf ein, und als er auf der Höhe des letzten Hiebes ankam, dunkelte es bereits. Unter ihm lag die Stadt. Über ihm wölbte sich der gewaltige, sternklare Himmel. Würzburg war zu seiner neuen Heimat geworden. Das erfüllte ihn mit Freude. Es war eine schöne Stadt. Er hatte gut zu arbeiten, er verdiente seinen Lebensunterhalt und eine sichere Zukunft lag vor ihm. Er war zufrieden. Als er jedoch den Blick nach oben richtete, zum Firmament empor, da verspürte er plötzlich eine kaum merkliche Unsicherheit. War er wirklich zufrieden? Ja, im Augenblick ganz bestimmt. Aber auf Dauer? Er legte den Kopf weit in den Nacken und atmete die kühle Nachtluft. Diese gewaltige Weite über ihm. Wie unbedeutend dagegen die Stadt, wie unbedeutend er selber. Da Doch dann runzelte er die Stirn und zupfte sich am Ohrläppchen. Stimmte das? Unbedeutend? Wieso eigentlich unbedeutend? Gewiss, so predigte das der Pfarrer von der Kanzel, dass der Mensch ein Nichts sei. Aber wie konnte etwas unbedeutend sein, das von diesem Gewölbe der Ewigkeit umfangen war? »Was ist meine Aufgabe hier auf dieser Erde?« fragte er den Himmel. Und da hatte Neumann das rätselhafte Gefühl, als vernähme er eine freundliche Antwort, die er aber nicht ganz verstand. »Sieh mich an!« Neumann schluckte und sah sich um. Was war das denn? Waren das Sphärenklänge gewesen? Nein, bestimmt nicht. Er schüttelte den Kopf und lachte. Wenige Tage später erschien Andreas Müller wieder einmal in Kopps Gießhütte. Neumann fing ihn ab. »Herr Hauptmann, verzeiht, dürfte ich wohl um eine kurze Unterredung mit euch bitten?« Müller schaute ihn interessiert an. »Sicher«, sagte er nach einer kurzen Pause. »Lass mich nur erst die geschäftlichen Dinge mit Meister Kopp besprechen, Neumann. Dann komme ich zu dir. In Ordnung?« »In Ordnung, Herr Hauptmann.« Müller nickte versonnen, lächelte und ging. Nach einer Weile kam er zurück und stellte sich neben die Gussform, an der Neumann gerade arbeitete. »Du wolltest mich sprechen, Neumann«, sagte er. »Ja, Herr Hauptmann, es ist nämlich so.« Neumann unterbrach sich kurz und atmete durch. »Ich will nicht viele Worte machen. Ich habe den Eindruck, ich stehe an einem Scheideweg.« Müller legte den Kopf ein wenig schief. »Ach, am Scheideweg wie Herakles?« Neumann nickte. »Vor mir liegen zwei Wege, so scheint mir. Der Weg eines Gießers, diesen Beruf habe ich gelernt, und ich glaube annehmen zu dürfen, dass ich auf diesem Gebiet etwas Schönes leisten könnte. Der andere Weg ist der Weg des Entwerfens und Bauens. Ihr, Herr Hauptmann, wart so freundlich, mich zu unterweisen, und ich kann nicht leugnen, dass sich in meinem Herzen ein großes Verlangen regt nach... »Nun, das weiß ich nicht ganz genau. Nach etwas anderem. Nach etwas Größerem?« Neumann dachte kurz nach und nickte dann. Müller trat auf Neumann zu. Er lächelte noch mehr als sonst. »Neumann«, sprach er, »niemand weiß, wohin ihn ein unbekannter Weg führt. Logisch, weil ja unbekannt, nicht wahr?« Er lachte kurz auf und blickte zu Boden. »Tatsache ist, Neumann, du hast schlummernde Talente, die du aber selber bereits ahnst.« Er sah Neumann prüfend an. »In der Heiligen Schrift steht, man soll mit seinen Talenten wuchern.« Damit verstummte er und presste die Lippen schmunzelnd aufeinander. Neumann sagte kein Wort, sondern machte eine äußerst lange Pause und nickte schließlich ernst. Müller nickte zurück und sagte, »Willst du Ingenieur werden und in meine Dienste treten?« Neumann nickte erneut. Um die Ingenieurslaufbahn einzuschlagen, musste Neumann in die Armee eintreten. Also wurde er Gefreiter und bald Müllers Adjutant und Geschützjunker. Aber damit nahm Neumanns bemerkenswerte Geschichte erst ihren Anfang. Denn an dem Abend, als Retz ihn das erste Mal sah, war etwas noch weit Unglaublicheres geschehen. »Herr Retz, ich kann euch nicht erklären, wie es dazu kommen konnte. Tatsache ist jedenfalls, dass ich heute beim neuen Fürstbischof war.« Retz traute seinen Ohren nicht.